Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Gabrielle Zevins Roman Morgen, Morgen und wieder Morgen. Im Original Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow verbindet ein Entwicklungsroman über Freundschaft mit einer präzisen Darstellung kreativer Arbeit in der Videospielbranche. Im Mittelpunkt stehen Sadie Green und Sam Mazur, die sich als Kinder in einem Krankenhaus über Videospiele kennenlernen. Sich später erneut begegnen und gemeinsam mit Sams Freund Max Watanabe ein erfolgreiches Spielestudio aufbauen. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte, vor allem von den 1990er Jahren an, und verfolgt, wie Nähe, Ehrgeiz, Verletzungen und beruflicher Erfolg ihre Beziehungen verändern. Das Buch ist weder ein reiner Gaming-Roman noch eine konventionelle Liebesgeschichte. Es untersucht vielmehr, wie Menschen gemeinsam Welten erfinden, ohne die Kontrolle über die eigene Realität zu gewinnen. Zevin nutzt wechselnde Perspektiven und formale Variationen, um Spielmechaniken literarisch erfahrbar zu machen. Dabei verknüpft sie Fragen von Autorschaft, Körperlichkeit, Herkunft und Geschlechterrollen mit der grundlegenden Erfahrung, dass das Leben keine Speicherpunkte und keine folgenlose Wiederholung kennt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Freundschaft ohne eindeutige romantische Einordnung. Die Beziehung zwischen Sadie und Sam bildet den emotionalen Kern des Romans, gerade weil sie sich einer einfachen Bezeichnung entzieht. Sie sind Kindheitsfreunde, kreative Partner, Rivalen und zeitweise die wichtigsten Bezugspersonen im Leben des anderen. Die Spannung entsteht nicht vor allem aus der Frage, ob sie ein Paar werden, sondern aus ihren unterschiedlichen Erwartungen an Loyalität, Anerkennung und Nähe. Beide verstehen einander in zentralen Momenten außergewöhnlich gut, doch sie interpretieren Schweigen, Erfolg und Rückzug immer wieder gegensätzlich. Zevin zeigt damit, dass eine nicht romantische Bindung ebenso existenziell und verletzlich sein kann wie eine Liebesbeziehung. Besonders folgenreich ist die mangelnde Kommunikation. Die Figuren kennen ihre eigenen Verletzungen oft genau, machen sie für die anderen jedoch nicht verständlich. Das erzeugt nachvollziehbare, wenn auch bewusst frustrierende Konflikte. Der Roman romantisiert diese Dynamik nicht vollständig. Er macht sichtbar, dass langjährige Freundschaften nicht nur von gemeinsam verbrachter Zeit leben, sondern von der Fähigkeit, Veränderungen der anderen Person anzuerkennen. Sie und Sam bleiben einander verbunden, ohne einander dauerhaft geben zu können, was sie jeweils brauchen. Diese Ambivalenz unterscheidet ihre Geschichte von schematischen Erzählungen über Freundschaft oder Liebeserfüllung. Zweitens, Spielentwicklung als Kunst, Handwerk und Geschäft. Videospiele sind im Roman nicht bloß Kulisse oder Nostalgieobjekt, sondern das Medium, in dem die Figuren ihre Vorstellungen von Kunst und Zusammenarbeit verhandeln. Sadie und Sam entwickeln mit Marx das Spiel Ichigo und werden mit ihrem Studio erfolgreich. Dabei beschreibt Zevin die Arbeit an Spielen als Verbindung aus Programmierung, Gestaltung, Erzählung, Finanzierung, Vermarktung und Teamführung. Eine gute Idee reicht nicht aus. Kreative Entscheidungen müssen unter Zeitdruck, wirtschaftlichen Erwartungen und technischen Grenzen bestehen. Gerade Sadies Rolle macht deutlich, wie ungleich Anerkennung verteilt sein kann. Obwohl sie eine zentrale schöpferische Kraft ist, wird Erfolg in einer männlich dominierten Branche leichter Sam zugeschrieben. Der Roman behandelt dies nicht als isoliertes persönliches Problem, sondern als Folge von Sichtbarkeit, Branchenstrukturen und der Erwartung, wer als technischer Autor gelten darf. Zugleich werden die Figuren nicht zu bloßen Opfern des Marktes erklärt. Sie treffen selbst Entscheidungen, die andere übergehen oder verletzen. Das Buch fragt daher, wem ein gemeinsames Werk gehört und wie sich Autorschaft bei kollaborativer Produktion sinnvoll denken lässt. Seine Perspektive auf Kreativarbeit ist nüchtern Kunst, kann Trost stiften und Bedeutung erzeugen, bleibt aber an Geld, Macht und ungleiche Anerkennung gebunden. Drittens, der Körper als Grenze und das Spiel als vorläufiger Ausweg. Ein prägendes Thema des Romans ist die Differenz zwischen dem verletzlichen Körper im Alltag und der Bewegungsfreiheit in digitalen Welten. Sam lebt seit seiner Kindheit mit einer schweren Fußverletzung und chronischen Schmerzen. Seine Behinderung beeinflusst nicht nur seine Mobilität, sondern auch seinen Blick auf Abhängigkeit, Scham und Selbstbestimmung. Er wehrt sich gegen vereinfachende Zuschreibungen und möchte nicht auf seine körperliche Einschränkung reduziert werden. Zugleich kann er ihre Folgen weder im Berufsleben noch in seinen Beziehungen vollständig ausblenden. Videospiele erhalten vor diesem Hintergrund eine besondere Bedeutung. Sie erlauben Figuren, Fähigkeiten, Körper und Handlungsräume zu erproben, die ihnen außerhalb des Spiels nicht offen stehen. Diese Erfahrung wird nicht als bloße Flucht abgewertet. Zevin nimmt ernst, dass Spiele Trost, Kontrolle und soziale Verbindung ermöglichen können. Dennoch bleibt der Ausweg begrenzt. Ein Neustart im Spiel repariert weder Schmerzen noch Verlust oder beschädigtes Vertrauen. Gerade diese Spannung macht die Spielmetapher tragfähig. Wiederholung kann Übung, Heilung oder Erkenntnis ermöglichen, aber sie löscht die Vergangenheit nicht. Der Roman erweitert damit gängige Vorstellungen von Gaming. Er zeigt digitale Räume als reale emotionale Erfahrung, ohne sie mit dem realen Leben zu verwechseln. Körperlichkeit bleibt eine Grenze, an der technische Fantasien von Freiheit ihre ethische und persönliche Komplexität offenbaren. Viertens. Wiedergeburt und Endlichkeit in der Logik von Spielen. Der Titel verweist auf die Wiederholung des Morgens und greift zugleich eine Kernidee des Romans auf Spieleversprechen, neue Versuche. Wer scheitert, kann häufig erneut beginnen, eine andere Route wählen oder aus Fehlern lernen. Diese Logik der Wiedergeburt prägt die Figuren und ihre Arbeit. Sie entwickeln Spielwelten, in denen Niederlagen vorläufig sind und in denen Regeln gerechter oder zumindest anders gestaltet werden können als im Alltag. Der Roman stellt diesem Versprechen jedoch die Unumkehrbarkeit des Lebens gegenüber. Beziehungen können sich verändern, Menschen können sterben, körperliche Schäden und traumatische Erfahrungen lassen sich nicht einfach zum letzten Speicherpunkt zurücksetzen. Dadurch wird das Motiv weder technikfeindlich noch sentimental behandelt. Die Möglichkeit des erneuten Spielens besitzt einen echten Wert, weil sie Hoffnung und Experimentieren erlaubt. Sie wird problematisch, wenn sie als Modell für Situationen verstanden wird, in denen Verantwortung nicht rückgängig gemacht werden kann. Seven verbindet diese Überlegung mit der Frage, warum Menschen Spiele überhaupt brauchen. Sie bieten nicht einfach Ablenkung, sondern strukturieren Chaos durch Regeln, Ziele und Rückmeldung. Das kann besonders dann trösten, wenn die Wirklichkeit willkürlich erscheint. Die erzählerische Form des Romans greift diese Idee auf, indem sie Perspektiven und Erzählweisen verändert. So wird das Nachdenken über Spielmechaniken selbst Teil der literarischen Gestaltung. Schließlich Herkunft, Geschlecht und kulturelle Verantwortung im Kreativmilieu. Seven verankert die Geschichte der Spielefirma in gesellschaftlichen Machtverhältnissen, ohne die Figuren auf einzelne Identitätsmerkmale zu reduzieren. Sadie erlebt Sexismus in einer Branche, in der technische Kompetenz und kreative Autorität oft männlich gelesen werden. Ihre Skepsis gegenüber öffentlicher Aufmerksamkeit hat daher nicht nur persönliche Gründe, sondern auch mit der Erfahrung zu tun, beurteilt. Übergangen oder falsch wahrgenommen zu werden. Sam wiederum ist jüdisch und koreanisch-amerikanisch und erlebt Zugehörigkeit nicht als einfache, stabile Kategorie. Seine Herkunft beeinflusst, wie andere ihn einordnen und wie er selbst Nähe zu Familie, Namen und Öffentlichkeit verhandelt. Der Roman behandelt außerdem die Frage kultureller Aneignung, wenn die Entwickler für ihre Spiele auf japanische Ästhetik und Erzählmuster zurückgreifen. Entscheidend ist, dass daraus keine leicht auflösbare Moral entsteht. Kreativität arbeitet oft mit Einflüssen, Zitaten und Übersetzungen, doch wirtschaftlicher Erfolg verschärft die Frage, wer von solchen Einflüssen profitiert und wer gehört wird. Auch Marx ergänzt diese Perspektive, weil seine queere Identität und seine Arbeit im Hintergrund die Verteilung von Sichtbarkeit innerhalb des Trios beleuchten. So zeigt der Roman die Spielebranche als sozialen Raum, nicht allein Talent entscheidet darüber, wessen Ideen als originell, universell oder verkäuflich gelten. Diese Einbettung verleiht der privaten Freundschaftsgeschichte politische und berufliche Konsequenzen. Zusammenfassend Morgen. Morgen und wieder Morgen empfiehlt sich für Leserinnen und Leser, die literarische Unterhaltung mit psychologischer und gesellschaftlicher Substanz verbinden möchten. Vorkenntnisse über Videospiele sind nicht erforderlich. Zwar greift der Roman konkrete Entwicklungen der Gaming-Kultur auf. Doch sein eigentlicher Gegenstand ist kreative Zusammenarbeit unter Bedingungen von Ehrgeiz, Verletzlichkeit und ökonomischem Druck. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die sich für Freundschaften jenseits klarer romantischer Kategorien, für Kulturproduktion oder für die Frage interessieren, wie digitale Medien reale Erfahrungen prägen. Der intellektuelle Gewinn liegt darin, Spiele nicht als bloße Technik oder Zeitvertreib zu betrachten, sondern als Kunstform mit eigenen Regeln, Möglichkeiten und blinden Flecken. Zugleich bietet der Roman eine differenzierte Perspektive auf Autorschaft gemeinsames Schaffen kann verbinden, erzeugt aber auch Konflikte um Anerkennung. Einfluss und Verantwortung. Im Vergleich zu vielen Gegenwartsromanen über Startups oder Tech-Milieus zeichnet sich Sevins Buch dadurch aus, dass die Branche nicht nur als Symbol für Erfolg oder Entfremdung dient. Die Spielmechanik wird zur formalen und gedanklichen Grundlage der Erzählung über Verlust, Wiederholung und begrenzte Erlösung. Seine Stärke liegt in der Verbindung von zugänglicher Handlung, vielschichtigen Figuren und ernsthafter Reflexion über Körper, Herkunft und Geschlecht. Wer jedoch eine durchgehend harmonische Freundschaftsgeschichte oder konfliktfreie Figurenentwicklung erwartet, könnte die wiederholten Missverständnisse als anstrengend empfinden. Gerade diese Reibung macht jedoch sichtbar, wie schwer Nähe unter realen Bedingungen zu bewahren ist. Wenn Sie unterstützen möchten Gabrielle Seven, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.